In einem beschaulichen Örtchen in Baden-Württemberg kommt es im Jahr 2004 zu einem Banküberfall, der tödlich endet. Obwohl der Täter eigentlich unmittelbar feststeht, folgt der Schreckenstat ein Prozess, der sich zu einem waschechten Justizthriller entwickelt hat. Herzlich willkommen zu unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind
Sina Deutsch
und Joe Bausch.
Ja, das beschauliche Örtchen ist Siegelsbach, eine kleine Gemeinde mit 1700 Einwohnern. Und dieses idyllische Dorf wird, wie du schon gesagt hast, erschüttert von einem Verbrechen, das bis heute eines der brutalsten Verbrechen der Region ist, und zwar ein Banküberfall auf die örtliche Sparkasse. Ein Mann betritt die Bank, er ist unmaskiert, er überwältigt einen Angestellten, schlägt ihm mit der Pistole auf den Kopf und fügt ihm schwerste Schädel- und Hirnverletzungen zu. Und in dem Moment kommt auch ein Kundenpaar in die Bank. Das sind Rentner. Und der Bankräuber zögert nicht und schießt sofort auf die beiden. Also den Mann wirft er über einen Stuhl, so bäuchlings, und setzt die Waffe am Genick auf und schießt also wirklich wie so eine Hinrichtung in sein Genick. Und die Frau schießt er ins Gesicht zweimal. Und er kann fliehen. Er hat insgesamt 33.000 Euro Beute gemacht. Und kurz darauf kommt eine andere Kundin in die Sparkasse, alarmiert natürlich die Polizei. Hilfe trifft ein, der Notarzt, und Gott sei Dank haben zwei überlebt. Also die Frau nicht, aber der Rentner hat überlebt und der Sparkassenangestellte auch. Und die beiden sagen, unser Dorfbäcker war es.
Ja, das, also der Tathergang, der lässt dann ja nur vermuten, dass da jemand völlig rücksichtslos, brutal, aber auch wie so vom heiligen Jähzorn gepackt, drauf losmarschiert, um sich das zu holen, von dem er glaubt, dass es ihm zusteht. Und der dafür, naja, im wahrsten Sinne des Wortes, über Leichen geht. Er macht ja keine Kompromisse, er droht gar nicht, er schießt sofort. Und die Art, wie er die Opfer quasi liquidiert, du hast es schon gesagt, das ist ja wie eine Hinrichtung, also das ist ja so, als würde er irgendwo, als wäre er auf Feldzug. Ja,
aber wieso meinst du, hat er keine Maske aufgesetzt, sich nicht maskiert? Das wäre doch einfacher gewesen.
Also sowas kennt man nur bei einem Menschen, der Amok läuft. Mit diesem unbedingten Vernichtungswillen, der macht ja keine Gefangenen. Ja, die Art und Weise, wie er dieses Rentnerpaar, also die Art und Weise, wie er schon auf den Angestellten losgeht und ihm quasi das Hirn einschlägt und das Rentnerpaar sofort liquidiert, also ja, ohne zu zögern, auf den Bauch schmeißen und in den Nacken schießen,
ja,
und der Frau unmittelbar ins Gesicht, ja, wahrscheinlich, weil die völlig entsetzt ihn angeguckt hat, und dann drückst du halt zweimal ab, das musst du erstmal aushalten, weil ich kann dir sagen, diese Verletzung sind furchtbar. Und also das war ja nicht das irgendwo heimtückisch und leise, sondern es war einfach nur wie auf einem Kriegszug. So sehe ich das.
Ja, also die beiden Überlebenden haben gesagt, der Bäcker war es. Dann schauen wir uns mal an, wer ist dieser Bäcker denn? Das ist der Dorfbäcker. Alfred B. heißt er. Er ist Bäckermeister, Vater von drei Kindern. Die ältesten Tochter helfen auch schon im Familienbetrieb mit, also in der Bäckerei. Die gibt's auch schon seit über 20 Jahren. Also es ist wirklich so eine kleine Dorfbäckerei, wo die Leute kaufen, ihre Brötchen kaufen, alle kennen einander, ne? Man grüßt sich auf der Straße und ja, er hat die Backstube damals von seinem Vater übernommen und ist auch sehr aktiv so im Dorf, also zum Beispiel spendiert er dann auch Brötchen und Brezeln so auf Dorffesten. Also ist ein sehr beliebter Mann. Aber er hat ganz hohe Schulden. Also die Bäckerei wirft nicht das ab, was er braucht. Er hat Schulden in Höhe von 265.000 Euro. Natürlich auch ziemlich hoch. Das heißt, er weiß eigentlich keinen anderen Ausweg. Er weiß nicht, wie er an die Kohle kommen soll. Er muss bezahlen, er hat das Geld nicht. Und er steht dann natürlich wahnsinnig unter Druck. Und was auch noch interessant ist, er ist auch ein Jäger. Also er ist ein ganz begeisterter Jäger. Geht wann immer es geht, geht er seiner Jagdleidenschaft nach. Er hat von seinem Vater auch eine Waffe geerbt, eine Browning Kaliber 7,65 mm. Und wenn er die nimmt und in den Wald geht, dann zieht er auch so seine besonderen Jagdstiefel an, ein französisches Modell, das das es nicht so oft gibt, das allerdings ihm dann auch noch später zum Verhängnis so ein bisschen werden wird. Naja, also das ist die Situation am 7. Oktober 2004. Er braucht Geld und beschließt, er geht in die örtliche Sparkasse und holt es sich. Die Sparkasse Kraichgau übrigens. Also quasi, er geht rein, als würde er Geld abheben, ne? Als wäre es so sein Konto, würde er Geld abheben und hat aber die Pistole dabei und haben wir schon erzählt, er zwingt den Bankangestellten, den Tresor zu öffnen und natürlich so ganz klassisch das Geld dann in Tüten zu packen und als der das dann gemacht hat, nimmt er den Pistolengriff und zerschmettert ihm damit den Schädel. Also auch ein schöner Dank. Und erschießt die beiden unschuldigen Kunden des Rentnerpaars, das da leider tragischerweise zur falschen Zeit am falschen Ort war.
Ja, du hast es schon gesagt, Sina. Er geht dorthin, als wollte er Geld abheben, halt nur mit großem Kaliber. Anstatt mit Scheckkarte, ja. Ne? Und also abholt, was ihm zusteht. Und wenn man es ihm nicht gibt oder wer sich ihm in den Weg stellt, der wird halt umgelegt. Und er geht ja auch nicht in irgendeine fremde Bank. Also er macht sich nicht mal die Mühe, es war sich 50 Kilometer weit zu fahren, wo ihn keiner kennt, sondern das ist so wie an einer Mittagspause, ich gehe mal eben Geld holen. Und da kennt man ihn ja auch. Das sind ja Leute, die ihn kennen. Ja, also das muss man sich überlegen. Also in welchem Zustand muss er auch gewesen sein? Das ist ihm das völlig egal.
Ja, aber denkst du, er war schon so weit, dass er gesagt hat, ja, egal, ich gehe jetzt in meine Dorfsparkasse, wo mich jeder kennt, auch der Angestellte, von dem ich weiß, dass der da drin sitzt, auch ohne Maske, weil ich weiß, dass ich ihn töten werde? Oder meinst du, er hat darüber gar nicht nachgedacht?
Ich glaube, der hat gar nicht groß darüber nachgedacht. Der Gedanke ist natürlich in ihm gewachsen, sich das Geld bei der Bank zu holen. Der Gedanke ist sicherlich bei ihm entstanden, wie komme ich aus der Bredouille raus? Er schuldet der Bank auch eine erhebliche Summe. Und die ist der ausgemachte Feind. Ja, die ist der ausgemachte Feind. Und was macht man dahin? Also man kann sie ja nicht umlegen und die machen dann halt einfach, sagen, sie haben bezahlt, das wäre die Alternative, sondern man holt sich das, was man kriegen kann und macht keine Gefangenen, fertig. So wie, er ist ja auch Jäger, das erklärt das auch noch ein Stück weit. Das heißt, wenn der in den Wald geht, wird das Wild erlegt. Und das kriegt halt am Ende auch halt mit der Holzwaffe, wenn es noch nicht tot ist, wenn es den Blattschuss nicht bekommen hat. Und also das Töten von Lebewesen sind mir zutiefst vertraut und gehört ja auch zu seiner Leidenschaft. Jetzt will ich jetzt das nicht einem Jäger unterstellen, dass der keine Unterschiede macht. Aber bei ihm ist es so, nein, das ist wichtig, aber dass nicht jeder, der mit einer Waffe umgeht und zur Jagd geht, ist also auch der, der genauso gut auch auf Menschen schießt oder anlegt. Aber bei manchen ist es so.
Die Hemmung ist natürlich irgendwie geringer.
Ja, naja, vor allen Dingen, er kann es halt eben auch. Er kann mit der Waffe umgehen. Also es ist immer ein Unterschied. Das ist genauso, wenn jemand sagt, ich kann einen Kampfsport und wenn ich jemanden vor den Kopf schlage, ist das eine andere Wirkung, als wenn das jemand macht, der das nie kann. Und dafür gibt es ja auch spezielle Verantwortlichkeiten, dass man sagt, wer im Besitz einer Waffe ist, der muss halt eben charakterlich auch entsprechend so sein, dass der weiß, dass ich, dass er eine Waffe trägt, die gefährlich ist, mit der man wirklich auch aus Entfernung töten kann. Aber das ist egal, bei ihm spielt das auch keine Rolle. Ich glaube, der ist wirklich in dem Zustand, ich gehe da in einfache Lösung, das ist die Bank, ich habe hier die Waffe, ich gehe mir das holen, was ich brauche, fertig. Also auch natürlich ist er auch in einer ausweglos empfundenen Situation. Er ist ein angesehener Bäcker und er ist pleite. Und wenn alles vertickt wird, ist er eine arme Sau. Das wird er nicht zugestehen wollen. Das heißt, er muss irgendwas tun. So, und die Wut auf die Bank und auf die Sparkasse, die ist ja groß genug. Weil die haben die Kohle, die leihen sie dir und wollen sie es zurückhaben, wenn es dir scheiße geht, ne? Schönes Wetter ist verliehen und wenn es regnet, dann wollen sie die Kohle haben. So ist das ja oft. Und da ist das Feindbild klar. Und das wird jetzt erlegt. Da geht jetzt auf Jagd. Und da ist wahrscheinlich auch voller Zorn. Und es ist halt natürlich auch ein Mensch, der in seinen Affekten nicht kontrolliert ist, weil jeder andere sagt, Moment, was steht dem gegenüber? 235.000 Schulden gegenüber 3, 4 Menschenleben. Stell dir mal vor, es wären 5 reingekommen. Eine Mutter vielleicht mit Kind oder sonst was. Vielleicht das Gleiche. Also ich vermute mal, es wäre ihm egal gewesen. Aber es geht darum natürlich, er will sein Gesicht nicht verlieren in dieser kleinen Gemeinde. Weil da ist er halt eben der Dorfbäcker, der seit mehreren Generationen dort die Bäckerei betreibt.
Familien, auch wenn er hat es ja übernommen von seinem Vater,
ja, da bist du ja auch
nicht so. Familienbetrieb,
sagt, du ja, Familienbetrieb,
du willst nicht der sein, arbeiten, der
schon, du willst, ja, wenn du der bist, der es in die Land fährt, wird man noch generationenlang von dir berichten als dem Loser, der es ja nicht auf die Kette gekriegt hat. Oder der über seine Verhältnisse gelebt hat. Und ein bisschen von dem, was du erzählt hast, was wir von ihm wissen, spricht ja auch dafür, dass es schon auch jemand ist, der über seine Verhältnisse lebt. Eine Jagd zu betreiben oder auf Jagd zu gehen, kostet ja ein bisschen was. Ist ja nicht billig. So. Und diese Jagdstiefel, die ihm später zu Verhängnis wären, also feinstes französisches Leder oder sonst was. Gut, das muss man, das zeigt ja eine gewisse Eitelkeit. Das heißt, der Mann ist empfindlich auch dafür, was die Nachbarn über ihn denken, was die Nachbarn sagen und so weiter. Und man kann sich auch vorstellen, dass der natürlich auch zu Hause innerhalb der Familie, da die gucken alle auf ihn. Wie sollen wir das lösen? Wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Wie kriegen wir die Kohle zusammen und so weiter?
Wenn sie es überhaupt gewusst haben, das
weiß
man ja nicht.
Wenn sie es denn gewusst haben, egal, aber auf jeden Fall, der darüber schweigt und tut so, als wäre alles gut und macht euch mal keine Sorgen. Ich regel das alles. Und genau das wird wahrscheinlich gewesen sein. Und raus, fertig. Und der hat sozusagen die Backschürze an die Seite gelegt und die Waffe genommen und ist eben auch rübergegangen. Wie einer, der sagte, ich hole mir mal eben ein Getränk.
Und so. ist statt der Pleitebäcker der Mordbäcker und geworden.
Ist aus dem Pleitebäcker der Mordbäcker geworden. Jetzt schon wissen wir so viel.
Ja, also er denkt ja, er hat diese drei Menschen, diese drei Zeugen hingerichtet, erschossen und erschlagen. Also er denkt, er hat alle Zeugen ausgeschaltet und ist safe. Und er nimmt dann seine 33.000 Euro in seine Plastiktüte und verlässt die Sparkasse und geht in seine Bäckerei. Die ist tatsächlich auch nur 200 Meter von der Bankfiliale entfernt, also wie das halt in kleinen Orten so ist. Und was er tut, als er nach Hause kommt, ist, er zieht sich aus, er nimmt die Kleidung, tut sie in die Waschmaschine. Man kann sich natürlich auch vorstellen, also gerade wenn er mit dem Pistolengriff na, den Schädel zerschmettert hat, also das muss ja, das spritzt ja, um es so pragmatisch zu sagen. Also er muss ja schon blutbesudelt gewesen sein. Naja, und er tut aber seine Kleidung in die Waschmaschine und trinkt auch erstmal einen Kaffee mit seiner Lebensgefährtin, wissen wir. Und in der Zwischenzeit kommt eben eine Anwohnerin in die Bank und sieht hier diese drei, also beziehungsweise die eine Leiche und die zwei Schwerverletzten. Und sie hat auch ausgesagt, also es war alles voll Blut und ihr ist ganz schlecht geworden und sie hat Angst bekommen. Und sie kann aber, sie alarmiert eben die Rettungskräfte. Und während der Bäcker denkt, also ich habe hier alles gut gemacht und mir kommt keiner drauf und seinen Kaffee trinkt, weiß er halt nicht, dass zwei Opfer überlebt haben. Und diese zwei Opfer, Gott sei Dank, also der Bankangestellte ist ganz knapp dem Tod entgangen. Und man muss sich vorstellen, dass seine Schädeldecke durch diesen Schlag mit den oder Schlägen mit dem Pistolengriff tatsächlich einer Fläche, die so groß war wie ein Teller, zertrümmert wurde. Und wir sehen ihn später auch vor Gericht und man sieht immer noch diese Narben. Also es ist unvorstellbar, dass er so schlimme Verletzungen überlebt hat. Und auch der Rentner überlebt, Gott sei Dank, unvorstellbar, weil die Kugel, die Alfred B. ihm ins Genick ja geschossen hat, ja, wie so eine Mafia-Hinrichtung, hat sein Rückenmark um einen Millimeter nur verfehlt. Also er hatte wirklich sehr, sehr, also fast ein Wunder, sagen wir mal. Und also sein Leben konnte auch gerettet werden. Die Frau allerdings ist mit den zwei Schüssen ins Gesicht, ist also schon im Schalterraum der Sparkasse verstorben. Ja, und wir haben schon gesagt, die beiden sagen, die Überlebenden bringen noch so hervor, der Bäcker war es, aber die Polizei, die an den Tatort kommt, ist dann natürlich auch, wie glaubwürdig sind zwei Menschen, die schwerst verletzt mit schwersten Kopfverletzungen nach so einer Schocktat irgendwie hier zwischen Leben und Tod schweben, wie glaubhaft sind die? Und natürlich muss die Polizei versuchen, tatsächliche Beweise zu finden, aber wie das dann oft so ist, es gab zwar so eine Überwachungskamera, aber die hat halt irgendwie nicht ausgelöst. Das heißt, es gab also keine Bilder von dem Geschehen im Schalterraum. Und Alfred B. bekommt das natürlich auch mit, dass die Polizei jetzt da ist. Und seinerseits versucht er, alles zu vernichten, was irgendwie auf ihn hindeuten könnte. Also zum Beispiel, er hat ja seine geliebten französischen Jagdstiefel, hat er während des Überfalls getragen. Er war ja auch auf der Jagd, genau. Und und von denen trennt er sich jetzt und er fährt zu einem Steinbruch in der Nähe und zündet die an, damit es da keine Spuren mehr gibt. Sein Pech ist allerdings, dass er nicht wartet, bis jetzt die ganzen Stiefel verbrannt sind. Das wird ja auch einige Zeit dauern bei so Leder, ne? Und er wartet also nicht, bis das Feuer erloschen ist, um sich ganz sicher zu sein, dass da keine Spuren mehr sind. Und er vergisst, dass diese Stiefel sehr markante Schnallen haben. Und man kann sich vorstellen, das Leder alles verbrennt, aber diese Schnallen natürlich nicht, Metallen, und die bleiben da an dieser Stelle liegen. Und weiterhin, jetzt hat er das Geld ja, das braucht er ja, Was macht er? Er fährt jetzt in die Bank eines Nachbarorts und zahlt erstmal 10.000 Euro in bar von seiner Beute ein. Also auch das nicht besonders unauffällig so, ne? Auch in diesen banküblichen 500-Euro-Scheinen, also nicht so, dass man irgendwie das zusammengespart hätte oder so, sondern es sind tatsächlich Bündel von 500-Euro-Scheinen, genauso wie er es in der Bank ja aus dem Tresor genommen hat. Am nächsten Tag fährt er nochmal zur Bank, er zahlt nochmal 5.000 Euro ein und den Rest der Beute versteckt er dann bei sich im Haus.
Ja, man muss sagen, eigentlich ist das Ganze, was er tut, so auffällig. Ich würde sagen, das ist so blöde oder so dreist vielmehr. Kann doch eigentlich gar keiner sein. Also, er macht ganz seelenruhig sein Ding, er zahlt Geld ein. Ich meine, nicht alles, weil auf die 33.000 ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, eigentlich, aber er
bei zahlt... Bei 265.000 Euro ist das jetzt auch nicht so viel, ne?
Nein, also aber er zahlt ein, also 15.000 zahlt er ein. Gut, offenbar war das ja auch sein Plan. Er wollte wahrscheinlich mehr rausholen und alles auf einmal bezahlen, hat aber nicht geklappt. Aber er ist ja auch im Nachtatverhalten relativ klar, strukturiert, ruhig. Und er sagt, okay, ich war halt auf der Jagd, diesmal ging es ziemlich blutig zu. Naja, und jetzt räume ich halt auf, was man so macht nach einer blutigen Jagd. Aber das gehört schon eine ganz besondere Persönlichkeit dazu, das auch auszuhalten. Ich meine, das sind ja Nachbarn.
Ja.
Menschen, denen er begegnet ist. Die Leute waren in seiner Bäckerei, wenn sie zur Bank gingen oder aus der Bank kamen. Jeder kennt da jeden und das zeigt schon eine riesige Gefühlskälte. Man muss überlegen, in diesem Dorf ist eine furchtbare Bluttat abgelaufen. Und alle sind natürlich furchtbar aufgeregt und es gibt ja auch schon Stimmen, die sagen, der Bäcker war's und... Und er agiert ja so, als hätte er zeitlebens nichts anderes getan als das.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen.
In so einem Dorf ist natürlich eine wahnsinnige Aufregung. Ja, Wer ist das? Es sind quasi, im Endeffekt lebt man mit der Tatsache, eine Frau ist tot, zwei sind so schwerst verletzt, dass man auch mit ihrem Ableben rechnen muss zu diesem Zeitpunkt. Sie sind ja wirklich fast, also schwerst verletzt und also lebensbedrohlich verletzt. Und der zahlt erstmal ein und schaut die Tür zur Seite, verbringt die Stiefelchen und guckt sich das mal erst an. Oder so.
Könnte mir auch vorstellen, so, dass alle auf der Straße stehen und irgendwie sich austauschen.
Überall
und sagen,
wird gesprochen. Das
ist doch nicht Berlin, wir sind hier in Siegelsbach.
Ja, okay, du kennst es doch in der Metzgerei, passieren. In der Bäckerei, ja, im Gasthaus. Es ist doch auf der Straße, wird drüber geredet. Und das ist jemand, der so
man spürt ja auch dann so eine Stimmung, wenn er rausgeht, ne?
Ja, so ein riesiger Druck. Und der macht halt eben so sein Ding. Und das zeugt natürlich von einer wahnsinnigen Gefühlskälte. Um nicht zu sagen, ja, der ist ohne jegliche Empathie. Ohne jegliche Empathie, weil... was würde man sonst machen? Ich meine, du musst erstmal so eine Tat hinkriegen. Ich meine, insofern wundert das nicht, wer so eiskalt schießt und liquidiert, der hat auch anschließend keine großen Probleme. Insofern ist es auch wieder passend. Es passt zu diesem Täter.
Erstmal hilft es ihm aber nicht. Er wird verhaftet, er kommt vor Gericht. Am 14. April 2005 beginnt der Prozess gegen ihn vor dem Landgericht Heilbronn. Und es ist auch tatsächlich irgendwie das halbe Dorf natürlich da in die nächstgrößere Stadt angereist und sind sich auch sicher, dass der Bäcker der Mörder ist. Er allerdings sagt vor Gericht, ich war es definitiv nicht, ist ja auch klar. Also Es hätte nicht zu ihm gepasst, jetzt zu gestehen. Also er streitet alles ab natürlich.
Ein Angeklagter darf vor Gericht auch lügen. Dafür wird man nicht bestraft.
Ja, das stimmt.
Der kann sogar einen anderen fälschlicherweise vorsätzlich sozusagen als Täter benennen. Auch dafür wird er nicht bestraft. Du hast den Anspruch vor einem deutschen Gericht nach deutschem Recht, dass du das Gericht belügen darfst. Das ist so. In manchen Ländern ist das anders, aber in der westlichen zivilisierten Rechtswelt ist es so, das Recht des Angeklagten.
Aber wieso hat man das Recht, jemand anders fälschlich zu beschuldigen, wenn man selber der Täter ist? Das darfst
du. Wenn du das dann machst, kann man dich vielleicht anschließend dafür belangen, dass du Vortäuschung von falschen Tatsachen oder was weiß ich was, das wird ja dann ein Straftatbestand. Aber lügen darfst du erstmal. Du kannst sagen, ich war das nicht, meine Frau war das, wer auch immer das gewesen ist. Das darfst du alles. Das ist auch okay so. Und das tut er auch, weil halt die Polizei natürlich auch seine Täterschaft nachweisen muss, unabhängig von dem, was die Aussagen der schwerstverletzten Opfer gewesen sind. Und ich denke mal, die haben ja Verletzungen am Gehirn erlitten. Sie haben schwerste Traumata auch psychisch erlitten, körperlich und psychisch. Und dass man dann so sagt, naja, das sind falsche Erinnerungen. Es kann ja sein, dass ich in der Bank gewesen bin, aber ich bin das nicht gewesen. Da werden Sachen miteinander verwoben, die nicht zusammenpassen. Und,
aber meinst du nicht, dass man sich das Gesicht von dem merkt, der einen den Schädel zerschmettert?
Ja, aber wenn du anschließend irgendwo ein schwerst verletztes Gehirn hast und der andere einen schwerstverletzten Nacken- und Rückenmarksverletzung fasst mit tödlichem Ausgang und das beatmet über Wochen oder Monate, bevor du wieder denken kannst, bevor du überhaupt wieder das Leben zurückbekommst, bevor du überhaupt wieder deine Erinnerungen hast. Und wir wissen ja halt eben auch teilweise, was solche Traumata auslösen im Hinblick auf die Fähigkeit, sich präzise zu erinnern. Amnesien kennen wir doch alles so. Und es gibt ja Menschen, die schon nach einer Gehirnerschütterung retrograde Amnesie haben und wissen nicht, was ist vorher gewesen. Und natürlich ist es aus Sache eines Anwaltes vorzutragen, ja bitte, wie sicher ist die Aussage dieses Menschen, weil eine Zeugenaussage alleine ist schon eine Menge, klar. Aber die Polizei muss Zeugenaussagen immer auch durch objektive Tatbestände irgendwo sozusagen sichern. Weil wir wissen natürlich, dass manchmal Zeugenaussagen nicht richtig sind. Weil viele Menschen, das hat man wissenschaftlich ja auch mal untersucht, haben Sachen gesehen oder sich erinnert, da ist man baff, was die alles gesehen haben. Und also der Aussagewert von Zeugenaussagen hält sich in Grenzen. Es sei denn, du bist das Opfer. Das waren ja beide. Aber diese Opfer waren schwerst traumatisiert. Die waren ja nicht umstehend und haben geguckt und haben gesagt, heute ist der Bäcker, der da schießt. Die waren ja traumatisiert. Natürlich ist es schon auch von der Verteidigung clever, ja, zu sagen, Moment, wo gibt es denn jetzt hier den objektiven Beweis? Wo sind die Waffe? Wo sind Spuren? Wo ist eine Kamera, die ihn gezeigt hat? Wo ist noch jemand, der gesehen hat, dass der in die Bank rein ist und mit der Waffe rausgekommen ist? Wo ist das Geld? Ja, und so weiter und so fort. Und welches Geld ist, ist es der Beweis, dass das Geld eingezahlt wurde, dass es auch das Geld ist, was aus der Bank gekommen ist? Und so weiter. Das ist ein großer Unterschied, ob du vorher Zeit hattest. Beispielsweise bei einer Geiselnahme kannst du das Geld nummerieren oder also die Nummern durchgängig registrieren und kannst es sicherstellen. Aber in so einer kleinen Sparkasse oder sowas, da macht man sich ja nicht die Mühe, immer darauf vorbereitet zu sein, dass der Bäcker von nebenan kommt und das Geld abholt. Und insofern ist das unheimlich dreist. Ich glaube nicht, dass er das alles bedacht hat. Weil das kann er nicht bedacht haben. Er kann ja nicht bedacht haben, dass die beiden Opfer überleben. Das hat er ja nicht gewollt. Und, aber dass sich momentan die Situation so herausstellt, dass trotz dieser ganzen Wahrnehmung ein Zweifel bleibt oder zumindest ein Zweifel, wie heißt das, natürlich von der Anwalt, vom Anwalt, der sagt, bitteschön, belegt das Ganze. Es muss ja zweifelsfrei bewiesen sein. Und das ist halt das große Problem. Und dann sucht man halt ja irgendeinen Zeugen und der kommt auf einmal, aber es ist kein Belastungszeuge.
Ja, er hatte wahnsinnig Glück, weil es gab tatsächlich einen 71-jährigen Mann, der ausgesagt hat bei der Polizei, zu der Zeit, wo dieser Banküberfall verübt wurde von einem Täter, ist er sicher, dass er Alfred B. Auf der Straße ganz woanders gesehen hat. Und das ist natürlich jetzt für das Gericht vielleicht nicht unbedingt ausschlaggebend, weil es gibt zu diesem Zeitpunkt keine wirklich objektiven Beweise, außer jetzt die verschiedenen Zeugenaussagen. Aber das Gericht glaubt diesem Zeugen mehr als eben den Opfern, ja, obwohl der 71-Jährige, der hatte auch noch kurz vorher eine Augen-OP. Also es macht ihn auch so ein bisschen unglaubwürdig, ne, dass er den gesehen haben will.
Also nicht nur das, es ist, ich sag ja, dass der Aussagegehalt oder der Wahrheitsgehalt von Zeugenaussagen ist ein ganz spezielles Kapitel für sich. Das ist, da könnte man Bände drüber schreiben, alleine darüber, was Zeugen falsch erinnern, zeitliche Zusammenhänge. Ich habe den doch da gesehen, das war dann eine Woche vorher oder später und so weiter. Das hat ganz viel mit Wahrnehmungspsychologie zu tun, was Menschen erinnern. Und das geht ganz differenzierten Leuten so. Also da brauchst du, wie der, dass der auch noch eine Augen-OP hatte, macht das Ganze natürlich nochmal speziell. Aber selbst Leute, die scharfe Augen haben, gutes Gehör haben, irren sich oftmals ganz erheblich, was Zusammenhänge angeht, die sie rekapitulieren müssen. Weil du läufst ja nicht immer durch die Straße und sagst, ich bin Zeuge. Oder bist professioneller Detektiv oder Fahnder, du gehst durch die Straße und haben sie den gesehen? Ja klar, den habe ich gesehen, ja klar. Und das ist der einzige Zeuge, den die Polizei bringt und das ist ein Entlastungszeuge.
Ja.
Sag mal, das ist zwar auch falsch, wie wir wissen, aber gut.
Also zu diesem Zeitpunkt natürlich gibt es keine Beweise gegen ihn und so urteilt dann auch das Landgericht Heilbronn, sie spricht ihn nämlich frei. Was natürlich jetzt für viele Dorfbewohner und natürlich auch die Angehörigen der Opfer ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht. Aber er ist ein freier Mann. Also es gibt einfach, die Beweislage ist auf seiner Seite.
Ja, das ist so. Die Empathie, die Emotionen, die schlagen natürlich hoch in diesem Dorf, gar keine Frage. Und dann wird er freigesprochen. Ja klar, alles in sich sicher. Aber das alleine ist noch kein Grund für ein Gericht, jemanden zu verurteilen. Ja, auch wenn das so ist. Und dann wird er halt eben freigesprochen. Und
er backt weiter, steht in der Backstube.
Dann muss er wahrscheinlich etwas weniger backen, weil ein paar Leute sind ihm dann schon, ein paar Kunden sind wahrscheinlich schon abgängig. Vermute ich mal. Also das ist nicht so, aber es gibt ja schon, dann hat man auch Angst vor so einem Mann, weil wenn einer so brutal ist, dass man sagt, dem ist es gelungen, hier reinzugehen, hat versucht, drei Menschen umzubringen und steht jetzt wieder irgendwo als freier Mann hinter der Brötchentheke. Da glaube ich, da werden einige gesagt haben, da gehst du nicht mehr hin. Und die der Meinung gewesen sind, der ist es, die werden sie ihm nicht gesagt haben. Und das Ganze wird dann so hinter vorgehaltener Hand. Da wird drüber geredet. Und dann werden ja auch die Opfer beerdigt in diesem Dings. Das passiert ja alles sozusagen nicht. Ist ja nicht nach dem Prozess, sondern die werden natürlich schon lange vor dem Prozess beerdigt. Und trotzdem ist ihm alles wurscht. Und der backt ruhig weiter. Kleine Brötchen zwar, aber...
Ja, er tut so, als wäre nie etwas passiert.
Und er geht weiter auf die Jagd, geht weiter auf die Jagd und tut so, als wäre nichts passiert. Ich meine, warum soll er auch nicht tun? Er kann ja immer sagen, ein ordentliches deutsches Schwurgericht hat mich freigesprochen. Was wollt ihr? Und wehe, du behauptest das Gegenteil. Dann zeige ich dich an, wegen Beleidigung und übler Nachrede.
Aber... Er hat sich zu früh gefreut. Also natürlich ist, kann man sich vorstellen, ja, das ist in der Presse und so weiter, es ist natürlich Justizskandal und es war so ein allgemeines Unverständnis, der Freispruch. Ich meine, man kennt ja auch die Öffentlichkeit, ne, die dann immer auch nach Strafen ruft und so weiter. Auf jeden Fall geht dieses Urteil dann zum Bundesgerichtshof und der hebt dann tatsächlich am 22. Mai 2007 das Urteil des Heilbronner Gerichts auf. Und es beginnt ein neuer Gericht, beim Landgericht in Stuttgart diesmal. Also 3 Jahre nach der Tat. Mhm, genau. Ja? Und es ist ein reiner Indizienprozess auch. Aber diesmal hat man wirklich sehr viel recherchiert. Also es wurden hier 101 Zeuge befragt, es gibt Sachverständige, es wurden Spuren ausgewertet. Also alles so, was so am Anfang vielleicht etwas nachlässig oder so gehandhabt wurde, wird jetzt aufgerollt. Also zum Beispiel hat man tatsächlich am Tatort Abdrücke seltener Jagdstiefel gesehen. Ja, und jeder weiß natürlich, dass der Bäcker immer auf die Jagd geht und besondere tolle Jagdstiefel hat. Und was problematisch ist, natürlich die Tatwaffe, also seine Waffe, die ist bis heute nicht aufgetaucht. Aber auch da wissen die Leute, gut, es ist jetzt kein schlagkräftiger Beweis, aber man weiß natürlich, dass die Kugeln von einer 7,65 mm abgefeuert wurden. Und das ist genau die gleiche Waffe, wie sie auch der Bäcker hatte. Und auch das ist bekannt. Man findet auch Geld bei ihm in der Wohnung. Also es wird da schon nochmal richtig aufgerollt.
Na gut, es ist ja erstmal gut, dass das erste Urteil kassiert worden ist. Weil wenn das nicht passiert wäre, dann wäre, und das wäre also kassiert im Sinne von, die sind ja in Revision gegangen oder in Berufung gegangen und dann wird es verwiesen an die nächsthöhere Instanz, wäre das nicht gemacht worden und das Urteil wäre durchgegangen, hätte man ihn nie wieder belangen können.
Nein, man darf ja nicht zweimal für das gleiche Verbrechen vor Gericht stehen.
Das ist
ja
gerade im Aktuellen, gerade aktuell wird da sehr intensiv drüber diskutiert innerhalb der juristischen Community, ob das so bleiben soll, dass jemand, der einmal freigesprochen worden ist für einen Mord oder Totschlag, dass man den also dann denn für immer frei ist oder ob man in dem Moment, wo es neue Beweise gibt, die wirklich sehr, sag ich mal, nachdrückliche Beweise oder eindeutige Beweise gibt, den dann später nochmal belangen und mit neuen Beweisen sozusagen vor Gericht holen kann. Das wird gerade heftig diskutiert, nur mal unter uns, weil wir leben halt davon, dass wir sagen, okay, wenn du einmal freigesprochen worden bist, und zwar halt wirksam, das heißt, Urteil wurde nicht angegangen, dann bist du ein freier Mann. Aber hier hat offenbar die Nebenklage, das heißt die Kläger der Opfer, die haben gesagt, Moment, dieses erste Urteil akzeptieren wir nicht, dagegen gehen wir vor. Und dann haben die natürlich, das Landgericht hatte dann ja die Aufgabe, das Verfahren nochmal neu zu eröffnen und alles nochmal neu zu bewerten und halt eben richtig Vollgas zu geben, alle Spuren. Also sie wollten natürlich die Arbeit jetzt ordentlich machen, wenn das Urteil wieder zurückgewiesen wird vom Bundesgerichtshof, dann weiß man, man sollte beim zweiten Anlauf die Arbeit wirklich gut machen, haben die nichts ausgelassen und halt eben alle Spuren, die es halt eben vorweg schon gegeben hatte, nochmal bewertet. Und das war gut so, weil am 11. April 2008 folgte dann doch ein Urteil.
Genau, und zwar Alfred B. wurde wegen Mord, zweifachen Mordversuchs und räuberischer Erpressung mit Todesfolge schuldig gesprochen. Er hat eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen und es wurde auch die besondere Schwere der Schuld vom Gericht festgestellt. wie wir wissen, ist damit eine Entlassung nach 15 Jahren, was möglich gewesen wäre zum Beispiel, ausgeschlossen.
Also bei der Delinquenz wirst du nicht nach 15 Jahren schon entlassen. Das sind die Fälle, da gehst du schon mal 25, 28, 30, 35 Jahre für in den Knast. Und auch richtig so, das will das Gericht ja auch dann damit ausdrücken. Und auch die Art und Weise, wie die Tat ausgeführt wurde, da gab es schon von Anfang an sozusagen, es gibt hier keine Überlebenden. Und jeder, der sich zwischen mich und das Geld stellt, der wird umgelegt, fertig, und zwar ohne Fackeln. Und ich meine, er hat ja auch im Endeffekt, wenn man so will, ja, Glück gehabt. Wahrscheinlich hat er auch die Situation abgepasst. Also er wusste, in dem Moment, wo ich da reingehe, vom Zeitpunkt ist dieser Typ, der Angestellte, alleine, wenn ich den umbringe und hole mir die Kohle, fällt es nicht weiter auf. Und also war offenbar ja auch kein großer Schalterverkehr. Insofern ist das ja gezielter, kaltblütiger, geplanter Mord. Und halt eben Mordversuch in zwei weiteren Fällen. Und da gibt es überhaupt kein Vertun. Also es ist ja niedrige Beweggründe, es ist Habgier, da ist ja nichts dabei gewesen, was man ihm jetzt in irgendeiner Weise zugutehalten könnte. Ja, also hatte keine schlechte Kindheit, vernünftiges Elternhaus, was Ordentliches gelernt und was nicht alles. Aber es zeigt natürlich schon auch, dass es hinter der Fassade des friedlichen, freundlichen Bäckers kann auch schon mal eine Entwicklung eintreten, die dazu führt, dass es zu einem eiskalten Killer.
Ja, für die Überlebenden und natürlich deren Angehörigen bedeutet das Urteil Gerechtigkeit, aber es ist natürlich, sie sind schon sehr gezeichnet. Also ich hatte schon gesagt, der Bankangestellte, der ja immer noch ganz deutlich körperlich, man sieht, wie der Schädel zusammengenäht wurde, und er sagt auch vor Gericht, dass der Bäcker ihn immer noch verfolgt, ja, also dass er quasi jede Woche diese Tat noch einmal erlebt.
Also ich habe Interviews gemacht für eine Sendung mit Opfern von schweren Straftaten, und es hat mich wirklich erschrocken, dass ich mit Opfern geredet habe. Ich kann mich erinnern, ich habe mit einer Frau geredet, die ist vergewaltigt worden, und dann hat der Täter versucht, ihr die Kehle durchzuschneiden, und hat sowas mit nicht nur eine Seite der Halsschlagader sozusagen getroffen, und die ist dann nackt und blutend vor dem Parkhauswächter zusammengebrochen, und die hat mit großem Glück überlebt, die selbst 22 Jahre nach der Tat eben noch von Ängsten geplagt war und immer noch Angst hatte, eines Tages vielleicht mal ihrem Täter gegenüber zu stehen, plötzlich in der Fußgängerzone. Ich habe einen anderen erlebt, der war Opfer einer Geiselnahme und hat also viele Stunden um sein Leben gebankt. Dessen Leben war völlig aus der Spur gekommen, völlig aus der Spur. Medikamenten, trotz Medikamenten, konnte nicht mehr pennen, konnte seinen Job nicht mehr machen, war Vertreter, nicht mehr mit dem Auto unterwegs sein. Dessen Existenz ist vernichtet worden. Dann sagt man, er war doch nur einer von fünf Geiseln, die ein Täter auf dem Weg der Bank genommen hat, also hat überlebt, alles gut. Nein, er war schwerst traumatisiert und. Also wir hören das immer, aber manchmal, und das ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit an dieser Stelle, das mal zu sagen, mal, wenn man solche Straftaten und solche Geschichten mal aus der Perspektive auch der Opfer betrachtet, also auch mal guckt, was in deren Köpfen vorgeht, in deren Irren abläuft, noch Jahrzehnte nach der Tat, dann ist es auch ganz wichtig, dass wir das manchmal im Blick behalten. Was ist denn mit denen, die zu Tode kommen oder die halt schwerst verletzt werden, die das überleben? Und das ist nicht ohne. Und
ich meine, in diesem Fall ist natürlich auch so ein ganzes Dorf irgendwie ja traumatisiert. könnte ich mir vorstellen. Und es ist zwar jetzt natürlich, es ist jetzt ja auch schon einige Jahre her, es ist schon Frieden, wenn man so will, eingekehrt in Ziegelsbach. Also es hat nie mehr jemand mit der Presse jetzt zum Beispiel über diese Tat geredet. Und
Das wird keiner vergessen.
Naja,
falls eben keiner vergisst und weil das auch eine Reaktion ist in so einer kleinen Ortschaft, zu sagen, okay, das ist hier unter uns passiert, wo wir nie damit gerechnet haben, dass das hier jemand von uns machen würde oder hier bei uns machen würde. Und das ist die normale Reaktion eines Dorfes, dass dann irgendwie untereinander wird darüber gesprochen, aber es wird nicht mit den Fremden darüber gesprochen. Was wollen die denn? Die wollen ja nur gucken. Ihr auch, ihr in einem kleinen, beschaulichen, idyllischen Ziegelsbach, ihr habt auch den Mörder unter euch gehabt. Also was ich ein bisschen speziell fände, oder aber auch vielleicht etwas, was die Geschichte zu einem versöhnlichen Ende gebracht hat, das kann man ja so oder so sehen, ist der Umstand, dass es halt dieses Gebäude gibt es noch, aber die Sparkasse ist mittlerweile ausgezogen, wie aus so vielen kleinen Filialen. Und da ist jetzt in dem Gebäude eine Bäckerei. Aber natürlich steht nicht mehr unser mörderischer Bäcker da hinter der Theke, sondern es ist halt eben wahrscheinlich eine Kette oder so. Aber das ist ja auch eine Art und Weise, wie man mit so einer Nummer fertig werden kann, glaube ich. Also als Gemeinde, dass man sagt, okay, ja, es ist, es hat ja fast filmische Dimension. Wenn man sagt, die Sparkasse ist jetzt weg.
Natürlich also Ironie des Schicksals.
Natürlich gibt es
ne?
auch diese Bäckerei nicht mehr, diese Familienbäckerei von unserem Mordsbäcker gibt es natürlich auch nicht mehr. Aber irgendwo da, wo das Unfassbare stattgefunden hat, ist jetzt irgendwo im Endeffekt Platz eingekehrt, wo wir alle zusammenkommen können. Da holen wir jeden, wie früher, unsere Brötchen. Da tauschen wir uns aus und geben uns das Gefühl, dass wir hier in diesem Dorf uns gegenseitig wieder vertrauen können. Dass keiner unter uns jetzt sich plötzlich wieder auf den Weg macht und das Furchtbare macht. Menschen brauchen dieses Gefühl, dass sie wieder sicher sein können.
Aber ich würde ich das in einem Fernsehfilm sehen, würde ich sagen, oh Gott, was für ein plattes Drehbuch mit diesem Ende. Ne? Aber es ist tatsächlich die Realität.
Wir würden sagen, das kann nur von Degito gekommen sein. Und deshalb würden wir es belächeln. Aber ich glaube, es hat so ein bisschen, für mich persönlich hat es ein versöhnlicher, sofern man versöhnlich sein kann bei so einem Delikt. Aber so, es ist so. Der Platz ist noch da, aber die Wunde wird geschlossen. So würde ich das irgendwo am ehesten bezeichnen.